Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Wieder mal gibt es einen globalen Klimastreik und der fällt dieses Mal in eine Zeit der Sorge. Eine Zeit, in der Sorgen da sind vor fehlender Energie im Winter und manche Menschen ganz handfeste Geldsorgen bekommen. Teure Gasrechnungen, gestiegene Strompreise. Aber warum ist der Strom eigentlich so teuer, wo doch das Gas und nur das fehlt? Wie hängt es zusammen, das russische Gas, die Strompreise und wer verdient gerade an den Preisen? Fragen, auf die wir Antworten suchen mit Volker Quaschning. Er ist Ingenieurwissenschaftler, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Hallo, guten Tag, Herr Quaschning.
Guten Tag, Herr Stucke.
Die Strompreise stark gestiegen und könnten noch weiter steigen. Das liest man und man liest dann häufig, Grund sei das fehlende russische Gas. Ist das so richtig?
Ja, also es ist zumindest mal ein Teil der Sache. Da kommt noch dazu, dass wir ein Problem haben, dass wir einen sehr trockenen Sommer hatten, also auch von den Wasserkraftwerken in Europa wenig kommt. Die spielen in Deutschland nicht so eine große Rolle. Und in Frankreich fallen die Kernkraftwerke momentan reihenweise aus. Das heißt, die Franzosen brauchen unseren Strom, um über die Runden zu kommen. Und das alles treibt in der Summe dann die Preise nach oben.
Mhm. Diese Preise, die entstehen ja zu einem großen Teil oder komplett an der Strombörse. Funktioniert die richtig oder läuft da was schief, dass die Preise dort so hoch gestiegen sind? Also ist es ganz normal Angebot und Nachfrage oder irgendwie ein Missverhältnis?
Ja, wir haben ein System, was seit Jahren oder Jahrzehnten so funktioniert hat und das läuft und funktioniert auch erstmal so, wie es sein soll. Das Problem, dass man da nie dran gedacht hat, dass man so eine extreme Schieflage hat. Also wir sehen ja, dass einzelne Technologien, also vor allen Dingen die erneuerbaren Energien, Solar- und Windenergie sind ja nach wie vor billig. Kohle ist ein bisschen teurer geworden, aber nicht so dramatisch. Und das richtig Teure sind halt die Gaskraftwerke und diese wenigen Gaskraftwerke treiben halt insgesamt den Preis nach oben und deswegen haben wir jetzt einfach so eine dramatische Verzerrung und die ist halt in diesen Preisen mit drin. Da hatte man vielleicht auch bei dem System nicht drüber nachgedacht, dass man so etwas mal haben könnte, was uns dann wirklich jetzt auch eine Schieflage bringt.
Mhm. Das heißt, man müsste im Prinzip darüber nachdenken, um diese Schieflage zu beseitigen, diese Verbindung von teuren Preisen für Gas und günstigen Preisen für zum Beispiel Erneuerbare, dass man die kappt, dass das nicht mehr aneinander gekoppelt ist.
Ja, wobei man natürlich dann auch wieder aufpassen muss, dass man jetzt, wenn man irgendwie schnell was korrigiert, dass man nicht was verschlimmbessert. Also man hat ja durchaus dann auch die Möglichkeiten, dass man, wenn man jetzt, also diese Marktsignale sind ja auch relativ wichtig, weil man hat ja auch hohe Preise, Gas ist knapp und weil Gaskraftwerke sehr teuer sind, sinkt natürlich auch oder versucht man die halt so wenig wie möglich einzusetzen. Wenn man jetzt das Ganze versucht zu korrigieren und die rausnimmt, dann kann es natürlich sein, dass der Druck fehlt, dass wir im Endeffekt mehr Gas nachfragen und dann das Gas Problem, was wir ja unbestritten in Europa haben, noch größer wird. Und deswegen muss man bei der Korrektur aufpassen. Und da warnen auch sehr, sehr viele davon, jetzt da wirklich Hand anzufassen, weil da kann viel mehr noch schiefgehen, als dass nur die Preise nach oben gehen.
Könnten wir denn diese Preise verändern, indem wir sagen, Atomkraft jetzt mal jenseits von allen Risiken und anderen Problemen nutzen wir weiter, wie das diskutiert wird, nutzen wir vielleicht länger, denn je mehr wir irgendwie aus allen möglichen Quellen einspeisen, desto besser für den Preis. Wird der Strom dann billiger?
Naja, das ist jetzt eine ziemliche Scheindiskussion, die wir hier führen. Ich denke mal, hier geht es einfach darum, von einzelnen Akteuren politisch Kapital zu schlagen. Die Menge an Kernenergie, die wir in Deutschland haben, die ist ja relativ klein. Also in Frankreich reden wir von 56 Kernkraftwerken. Davon ist etwa die Hälfte ausgefallen im Sommer. Das heißt also, da fehlen um die 30 Kernkraftwerke. Wir haben noch drei in Deutschland. Also dass man natürlich das, was in Frankreich da weggebrochen ist, mit drei Kernkraftwerken nicht ersetzen kann. Ich glaube, das erschließt sich. Und die Studien zeigen, dass wir dann, die Strompreise haben sich ja verzehnfacht. Und die Studien, die dann vorliegen, sagen, dass man mit so einem Streckbetrieb irgendwas zwischen 1 und 4% an Kosten wieder einsparen kann. Also das sind wirklich homöopathische Dosen. Und wir haben ein Risiko da, also auf die Kernenergie zu setzen, ist nicht das, was uns rausbringt. Das ist eine reine Ablenkungsdiskussion.
Frankreich spielt eine große Rolle. Das ist jetzt schon am Anfang bei Ihrer Antwort klar geworden, weil eben durch die Probleme der französischen AKWs wir auch Strom nach Frankreich liefern. Frankreichs Präsident Macron zum Beispiel hat gesagt, wir brauchen diese europäische, diese vor allem deutsche Solidarität, was Strom angeht. Wir liefern also Frankreich Strom. Kann man denn dann überhaupt sagen, wir haben zu wenig Strom, wenn wir genug haben, um eben auch nach Frankreich Strom zu liefern?
Ja, das europäische System ist halt komplett verbunden. Also das heißt, wir könnten natürlich jetzt rein egoistisch denken und sagen, gut, für Deutschland reicht's. Der Strom wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen billiger, wenn wir nichts nach Frankreich liefern müssten. Nur das hilft uns dann am Ende nichts, weil das ganze System ist verbunden. Und wenn natürlich irgendwo in Europa es klemmt, dann werden alle anderen auch irgendwo mit runtergezogen. Also insofern müssen wir da in den sauren Apfel beißen und einfach auch schauen, dass wir das europäische System insgesamt stabil halten.
Mehr Strom einzuspeisen wäre gut aus risikofreien Quellen. Jetzt gibt es quasi Klagen von Betreibern von Windparks, die sagen, sie könnten mit ihren Parks viel mehr produzieren, sie könnten mehr Strom einspeisen. Das allerdings sei wegen der Spekulation an der Strombörse runtergeregelt. Ist das richtig? Stimmt diese Beschwerde von Windkraftbetreibern?
Na, ganz so stimmt das nicht. Also wir regeln schon seit Jahren Windkraftanlagen runter, das ist richtig. Das liegt aber eher daran, dass wir nicht die Leitungen gebaut haben. Das heißt also, wir haben entsprechend in einigen Regionen zu wenig Leitungen. Wir haben vor allen Dingen dann auch nicht regelbare Kraftwerke, die an den Knotenpunkten sitzen, also zum Beispiel Kernkraftwerke, die man auch nicht dann komplett vom Netz nehmen kann, wenn wir ganz viel Wind haben. Und das verstopft dann an einigen Stellen auch die Netze. Und dann laufen diese Anlagen halt einfach weiter und die Windenergie wird abgeregelt, weil die halt am einfachsten abzuschalten ist. Und das sind einfach die Fehlentwicklungen. Das heißt, wir müssen schauen bei der Energiewende, dass wir die Leitungen, die nötig sind, hinkriegen und dass wir die Kraftwerke, die nicht steuerbar sind, rauskriegen und dann würden wir auch den Windstrom wieder abnehmen können.
Jetzt klingt es natürlich so, wenn die Preise sehr hoch sind, dass es klar Verlierer in dem Sinne gibt dieses Systems, nämlich Verbraucherinnen und Verbraucher, die eben gerade vor hohen Preisen stehen. Kann man sagen, es ist so, die Verlierer sind im Prinzip Stromkunden, Stromkundinnen und die Gewinner sind die Kraftwerke betreiben gerade?
Ja, also auf alle Fälle. Das heißt, wir haben ja jetzt diese Schieflage. Na, der Staat gewinnt auch ein bisschen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr ja auch die erneuerbaren Energien noch gestützt über die EEG-Umlage. Das ist weggefallen und der Staat hat diese EEG-Umlage genutzt und übernommen. Und jede Solaranlage, die jetzt Strom einspeist, die spart Geld ein. Und der Strom, der nicht an der Börse gehandelt wird, der spart dann auch direkt am Staat Geld ein. Also da spült es einige Milliarden Euro durchaus in die Kassen von Herrn Lindner. Und auf der anderen Seite zahlen es natürlich wirklich die Endkundinnen und Endkunden. Und Nutznießer sind momentan schon diejenigen, die die günstigen Kraftwerke haben, die momentan Milliardengewinne einfahren, die so gar nicht eingepreist waren. Mhm. Und da jetzt was abzuschöpfen, ist auch gut und sinnvoll. Aber auch das wieder gerecht und gut zu machen, ist dann wiederum nicht ganz einfach, weil die ganzen Vertragslagen doch relativ komplex und kompliziert sind.
Langfristig, haben Sie gesagt, geht es auch darum, eben wirklich mit den Leitungen voranzukommen und da was zu tun. Was könnten wir denn, wenn überhaupt, kurzfristig tun, um dafür zu sorgen, dass es nicht so eine richtig wirklich dramatische Preissteigerung jetzt gibt in diesem Herbst, diesem Winter für die Endkundinnen und Kunden?
Es gibt zwei Sachen. Also erst einmal einsparen. Je weniger Strom wir verbrauchen, desto geringer ist die Nachfrage, desto geringer sind die Preise. Also Strom sparen ist immer das Beste, was man machen kann. Da kann jeder Haushalt locker 10% einsparen. Also insofern haben wir oftmals auch Jammern auf hohem Niveau, weil viele haben sich noch gar keine Gedanken gemacht über entsprechende Einsparpotenziale. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir schnell die billigen Kraftwerke ans Netz kriegen. Und das sind die erneuerbaren Energien, also Solar- und Windenergie, dass wir das schnell ausbauen. Wir haben komplizierte Genehmigungsverfahren. Ich glaube, da muss man einfach auch mal zwei und zwei einfach mal ungerade sein lassen und das entsprechend durchwinken und versuchen, jetzt bis zum nächsten Jahr, damit wir im nächsten Winter nicht wieder das Problem haben, wirklich dann schnell große Mengen an Solar- und Windenergie zu haben. Das wird die Preise nicht dauerhaft runterbringen, aber immer wenn dann der Wind weht und die Sonne scheint, haben wir zumindest mal kurzfristig niedrige Preise und das wird dann in der Summe schon zum Stabilisieren beitragen.
Volker Quaschning war das. Er ist Ingenieurwissenschaftler, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Danke für Ihre Expertise im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.